Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ein Wiederkehrer ist da, viele von euch kennen ihn bereits, der Ronny Stöferle. Servus Ronny.
Servus Nico.
Ja, er sitzt mir gegenüber, deswegen habe ich ihn jetzt sogar in mein Intro eingebaut. Ronny Stöferle von Incrementum. Er hat gerade wieder den neuesten Incrementum Ingolfi Trust Report herausgebracht und wir sprechen jetzt natürlich über den Umbau des Weltfinanzsystems unter Donald Trump, Scott Bessent, Mar-a-Lago-Akkord. Wir sprechen darüber, was der Plan sein könnte, aber vor allem, was das bedeutet für Bitcoin und Gold, für diese harten Gelder gegenüber den weichen Fiat-Geldern. Dollar runter, Bitcoin rauf, das ist die Message. So viel möchte ich euch verraten, aber ich werde nicht zu viel verraten, denn diese Story, die geht zurück 15 Jahre und vielleicht noch länger und wir sind ja da echt schon lange dabei und schauen live dabei zu, wie viele Dinge, die wir vor langer Zeit besprochen haben, jetzt wahr werden, müssen aber das Ganze einordnen und sprechen da wirklich auch sehr nüchtern über die Frage, was kann Trump eigentlich erreichen, was will er eigentlich erreichen, gibt es auch für Europa Hoffnung und blicken kurz, aber doch dann auch noch China und nach Asien. Das geht es dann aber auch noch in anderen Folgen, die wir weiter in den Sonaten-Miniserie machen werden, der Ronny und ich. Naja, und wenn ihr so wie ich bei all diesen Dingen euch denkt, hey, Bitcoin löst das alles irgendwo, gibt mir die Möglichkeit, mich da neutral aufzustellen und ist auch noch begrenzt gegenüber diesem ganzen Fiat-Geld-Gedrucke, dann schaut rein bei Coinfinity, nutzt den Code, was Bitcoin bringt und spart euch 21% in den ersten 6 Monaten. Und ganz wichtig, natürlich haltet eure Schlüssel selbst, nutzt die Bitbox 02 von Bitbox.Swiss aus der Schweiz, die Hardware-Wallet, die ich auch selbst wahnsinnig gerne verwende. Sleekes, minimalistisches Design und Open Source, ganz wichtig, gibt es auch 5% günstiger mit dem Code, was Bitcoin bringt. Und jetzt geht's los mit dieser Grand Tour durch die Währungs- und Finanzgeschichte. Jetzt ist er endlich da, der Sommer, und die Märkte sind auch hitzig, genauso wie die politischen Debatten rund um Dollar, Gold und Bitcoin. Und ich habe den Ronny Stöferle wieder da. Servus, Ronny.
Grüß dich, Nico. Servus.
Wir haben uns schon einige Zeit nicht gesehen. Du tauchst immer unter für einige Monate, wenn es darum geht, den Ingolfi Trust Report zu schreiben. Über 400 Seiten hat Incrementum dieses Jahr hingelegt. Längster Report bisher?
The Big Long. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist ein Allzeithoch, auch was die Länge betrifft.
Du bist Managing Partner bei Incrementum, Autor und Erfinder des Ingolfi Trust Reports. Wir kennen uns schon seit 15 Jahre von was?
Naja, du warst noch bei der Presse, ich war noch bei der Erste Bank.
Genau.
Ich habe dich angefixt, wie du weißt.
Ja, auf
mit
Gold.
Mit Mises und den ganzen Typen da. Auf Gold, ja. Also ja, 15 Jahre circa.
Ich war so angefixt auf Gold, dass ich lange Zeit nur Gold gesehen habe und Bitcoin ignoriert habe, aber ist auch in Ordnung. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und ihr macht ja inzwischen auch kombinierte Produkte, Gold, Bitcoin, macht Research auch zu Bitcoin. Deinen Kollegen Marc Walek habe ich oft da zu dem Thema auch. Also es gibt ja wirklich eigentlich niemanden im deutschen Sprachraum, der sich so intensiv mit nämlich dieser Kernfrage beschäftigt, die uns alle heute angeht, diese Entwertung der Fiat-Währungen, ja, dieser Umbau im Weltfinanzsystem, und genau darum soll es heute gehen und auch in den nächsten paar Folgen, die wir jetzt gemeinsam machen, hier in so einer losen Miniserie rund um genau dieses Thema. Weil wir sind zusammengesessen, kann mich noch erinnern, als du mir Gold bei näher gebracht hast, als damals aussätziger Experte bei der Bank, der eine Wahnsinnige, der sich mit dem Gold beschäftigen darf. Ja? Und damals wie heute war es uns völlig bizarr, dass die anderen Leute nicht sehen können, dass dieses Fiat-System irgendwo nicht funktioniert.
Ja, es ist ja im Endeffekt, Gold ist auch nur eine Ableitung der Probleme, die wir haben. Ja. Ist halt ein Medikament gegen die strukturellen Verwerfungen, die strukturellen Probleme, die wir so haben. Bitcoin ist eine andere Ableitung, ja, und es gibt auch andere Möglichkeiten, dieses Thema zu spielen. Aber ich glaube, wenn man im Kern einmal wirklich die systemischen Probleme unseres Geldsystems verstanden hat, ja, dann ist es halt, dann öffnet sich eine komplett neue Welt. Und das ist auch ein bisschen so die Analogie zu The Big Short eben. Mhm. Heuriger Ingolfi Trust Report heißt eben The Big Long, wo wir gesagt haben, es fühlt sich ein bisschen so an wie im Film. Wobei auch hier das Buch natürlich deutlich besser ist als noch die Verfilmung, ja, Buch von Michael Lewis. The Big Short, wo eben auch so ein bisschen so Außenseiter-Typen, die eben out of the box gedacht haben, ja, die österreichische Schule kannten, ja, die vielleicht ein bisschen kritisch waren, die keine Wall Street Guys waren, ja, die eben schon sehr, sehr früh 2005, 2006 gesehen haben, okay, da passiert etwas, ja, da baut sich etwas auf. Und sie wurden aber milde belächelt, sie wurden nicht ernst genommen. Und dann irgendwann so Ende 2006, Anfang 2007 haben dann doch einige an der Wall Street unter vorgehaltener Hand vielleicht so gesagt, okay, vielleicht haben die Jungs doch recht, ja, aber was würde das eigentlich bedeuten für unsere Jobs, ja, für unsere Banken, fürs System, für die US und für die Weltökonomie? Und so kommt es mir jetzt ein bisschen vor, als würden unsere, sage ich mal, ein bisschen für uns jetzt nicht, aber für Outsider sehr, sehr nerdigen Themen, eben das Beschäftigen mit Geld, ja, was ist Geld, ja, was ist gutes Geld, was ist schlechtes Geld, als würden diese Themen langsam im Mainstream ankommen. Mhm. Ja. Und da sind wir jetzt, glaube ich, so gerade an dem Moment, wo immer mehr und mehr Leute aufwachen. Und da ist natürlich auch die Trump-Administration, hat da sehr viele Schritte gesetzt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist eigentlich so ein bisschen so der Feuchtraum jedes Goldbugs. Ja. Also Neubewertung der US-Goldreserven, Auditing von Fort Knox, ja, all diese Themen, Triffin-Dilemma, das ist plötzlich im Mainstream angekommen. Ja. Und das zeigt mir schon, dass sich da unsere Themen ein bisschen so, wie wenn du auf einem Festival bist, ja, und unsere Themen waren irgendwie so auf der 27. Bühne, wo eigentlich nur die Psoffenen herumlungern, ja. Und plötzlich wird es irgendwie bekannter und populärer und dann ist es plötzlich eben auf der Hauptbühne. Und so kommt es mir ein bisschen so vor, als würden unsere Themen doch langsam in Richtung Mainstream gehen.
Ich habe das noch nie erzählt, aber ich bin ja auch ein Trendsetter immer gewesen, was Musik betrifft. Ich kann mich noch erinnern als Teenager, jetzt muss ich mich daten, ja, also alle die Generation Z und die Millennials, wir sind alt genug, um uns an physische Musikdatenträger zu erinnern, sogar die CDs hat es damals gegeben, das waren so runde Scheiben, die hast
Minidisc.
Minidisc, ja, und von der CD gibt es dann zwei Varianten, das eine ist quasi das Album, da sind dann 10 bis 15 Songs drauf und das andere ist die Maxi, da hast du einen Song drauf und dann hast du noch zwei Remixes, die aber total kacke gesehen von dem einen Song. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Teenager die Spice Girls, Wannabe, aber wirklich noch in der Wühlkiste gesucht habe, bevor die groß geworden sind, weil ich den Song gehört habe und gedacht, aus denen wird mal was. Ja? Aber die kannst du leider nicht investieren. In Gold und Bitcoin kann man investieren.
Was war dein Favorite Spice Girl?
Sporty.
Wirklich?
Ja. Okay. Ist die Wahrheit.
Okay.
Ja, wir legen Hand aufs Herz. Ja. Keine Ahnung, was Sporty Spice heute so macht. Wir kennen nur Victoria Beckham. Okay, also Themenwechsel oder wieder zurück zum Thema. Das Timing, das ist eigentlich die Botschaft bei dem Ganzen. Ja. Also ja, man hat eine Vorstellung davon, was passiert, aber wir haben beide die Erfahrung gemacht, mit dem Timing tut man sich dann schwer. Und jetzt plötzlich, wie du richtig sagst, sind die Dinge, über die wir wirklich reden, abstrakt und konkret, seit vielen Jahren, kommen dann plötzlich in einem Mainstream aus dem Weißen Haus, in den Medien. Es gibt Widerstand noch. Ne? Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr oder so hat die Financial Times, die ich immer gerne Fiat Times nenne, das ist für mich so die quasi, wie soll ich sagen, die ARD der Finanzwelt, ja, also wenn das ist der purste, pur Mainstream, ja, die haben geschrieben, ja, can we please stop calling it fiat money, ne? Solche Sachen, also langsam kommt es rein und jetzt aktuell bewegt sich das auch wirklich an den Märkten, also was beobachtest du derzeit ganz konkret und was erwartest du für die nächsten Wochen und Monate?
Naja, um bei deiner Analogie zu bleiben, vielleicht ist es wirklich ein bisschen so wie in diesem Zeitraum, wo dann halt quasi jeder wusste, dass das Ende der Schallplatte oder dann der CD gekommen ist, ja, und dass eben MP3s oder dann noch später Streaming eigentlich die Zukunft gehört. Aber viele wollen es noch nicht so richtig wahrhaben, ja, weil sie haben wahnsinnig viele CDs zu Hause, viele Schallplatten. Aber man weiß, es ist eigentlich, die Zukunft ist limitiert, ja, und ein bisschen so kommt es mir im Moment eigentlich vor. Und ich glaube, das ganz Wesentliche, was einen Paradigmenwechsel jetzt im Big Picture eigentlich ganz schön an den Kapitalmärkten gezeigt hat, war die Tatsache, dass während des Liberation Days Anfang April, wo enorme Volatilität an den Märkten geherrscht hat, so dieser klassische Mechanismus in der Panik, nämlich rein in den US-Dollar, rein in US-Treasuries, tendenziell rein auch eher in US-Aktien, dieser Mechanismus hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Es ist initial, war der Dollar ein bisschen fester, Treasuries waren fester, also die Renditen sind runtergekommen, aber dann nach 2 Tagen ging es eigentlich komplett und mit einer wahnsinnigen Vehemenz in die andere Richtung. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Zeichen dafür, dass unsere Thesen, die wir in der De-Dollarization beispielsweise so oft beschrieben haben, dass eben dieser klassische sichere Hafen, dass da vielleicht eben, wenn man bei dem Bild des Hafens bleiben mag, dass da quasi Piraten lauern und dass das Vertrauen in diesen sicheren Hafen nicht mehr so gegeben ist, wie das noch in der Vergangenheit der Fall war. Und diese dreifache Abwertung von Dollar, von Treasuries und auch von US-Aktien, die mit enormen Veränderungen in den Kapitalströmen einhergeht, ja, das ist für mich eigentlich eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse der letzten Monate. Da hat sich fundamental etwas geändert. Schau dir nur die europäischen Aktienmärkte an, allen voran der DAX. Ja. Riesige Outperformance im Vergleich zu den zu US-Titeln, insbesondere auch US-Tech. Euro deutlich fester gegen US-Dollar. Treasuries, obwohl Scott Bessent ein bisschen so als Cheerleader fungiert hat, ja, für US-Treasuries, also der war wirklich fast bei jedem Podcast im englischsprachigen Bereich, ja, und hat da wirklich die Werbetrommel gerührt für den Value, den er eben sieht bei US-Treasuries im Bereich von 4,5% Rendite. Wobei trotzdem sind sie schwächer gegangen. Ja.
Der Typ ist auch wirklich faszinierend. Also dass Amerika da jetzt einen Finanzminister hat, der direkt von der Wall Street kommt und wirklich weiß, wovon er spricht, das ist schon, da sieht man auch, wo der Fokus liegt.
Naja, Bessent ist faszinierend und man darf nicht vergessen, er hat für George Soros gearbeitet, ja, war eigentlich, ist am Desk gesessen neben Stan Druckenmiller, ja, der eigentlich wahrscheinlich der beste Trader der letzten Dekaden ist. Ich schaue mir alles an von Stan Druckenmiller, ich lese alles, was er publiziert, ganz ein smarter Kerl. Der übrigens auch sagt, ja, weil es so im Finanzbereich immer so Diversifikation, ja, wer streut, der rutscht nicht aus, ja. Und Druckenmiller sagt, you have to put all your eggs into one basket, yeah, and then watch the basket very carefully. Yeah. Yeah. Und Scott Bessent, interessanterweise, ja, sagt auch, Gold ist mit Abstand seine größte private Position.
Hat aber auch Bitcoin.
Hat auch Bitcoin, ja.
Und spricht im Fernsehen davon, wenn da angesprochen wird darauf, dass die Leute jetzt in Gold flüchten, sagt er, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne darauf angesprochen zu werden, ja, aber es gibt ja auch noch Bitcoins, auch ein Store of Value.
Ja, yeah. Also der checkt's ab. Ja. Und er hat auch gesagt, er würde früher immer von den Kollegen als Goldbug bezeichnet. Ja. Also auch die Tatsache, dass er jetzt eigentlich als Nachfolger von Jerome Powell gehandelt wird, das sagt schon auch einiges aus. Ja. Also ich glaube, der versteht das Big Picture schon wirklich sehr, sehr gut und deshalb darf man die Amerikaner nie unterschätzen. Und das ist es eben, ich glaube, all diese Dinge, Mar-a-Lago-Akkord und Scott Bessent hat es ja auch gesagt, vor einigen Monaten hat er gesagt, er weiß, dass da etwas in Planung ist, ja, und er möchte Teil dieser Administration sein. Mhm. Ja, er möchte das mitgestalten. Ja.
Bevor wir in die Details gehen, wie das umgesetzt wird, was ist die Headline? Ist die Headline Dollar runter, Gold und Bitcoin rauf? Ist es das, was wir jetzt zu erwarten haben? Ist das Ziel auch von der Trump-Administration, wirklich den Dollarkurs auch relativ zu harten Assets zu drücken?
Naja, ich glaube, das Ziel oder der Wunsch ist eigentlich, dass man einerseits einmal das Privileg des US-Dollars als Weltreservewährung und als Weltleitwährung, dass man das verteidigt und auf der anderen Seite aber den US-Dollar massiv schwächt, um eben diese Reindustrialisierung, die Trump immer versprochen hat, die zu forcieren. Also deutliche Abwertung des US-Dollars ist für mich auf Sicht der nächsten 3,5 Jahre ein ganz ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, wir sind am Anfang dessen, ja. Aber da ist eigentlich noch nicht viel passiert. Der Dixie-Index ist jetzt irgendwo bei 99, hat in erster Linie...
Dixie-Index ist Dollar versus anderen Fiat-Währungen.
Genau, ja. Wobei das größte Gewicht, ich glaube 54% hat da der Euro.
Ja.
Und der Dollar hat in erster Linie zuletzt abgewertet gegen den Euro, gegen viele andere Emerging-Markets-Währungen beispielsweise, ist er eigentlich seitwärts gegangen. Ja. Also es ist jetzt noch kein großer Bärenmarkt. Aber das ist ein bisschen so dieser Wunsch, die Quadratur des Kreises oder wie man in Wien sagen würde, man wünscht sich warme Eislutscher. Ja. Also so diese kontrollierte Abwertung und auf der anderen Seite eben den Status des US-Dollars zu verteidigen im Big Picture, ist nicht so trivial.
Kann man da, also da geht es um dieses berühmte Triffin-Dilemma, da geht es um diese Frage, was bedeutet das, wenn ein Land die Weltleitwährung druckt? Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass Amerika quasi Dollar exportieren muss, also ein Handelsbilanzdefizit fahren muss, damit der Rest der Welt überhaupt mit dieser Währung versorgt wird. Und jetzt möchte man aber das umdrehen, dass er sich selbst wieder attraktiv machen, um auch diese Industrial Base zurückzuholen, wieder mehr Blue-Collar-Jobs zu bringen. Aber wie du richtig sagst, die Quadratur des Kreises, trotzdem nicht auf diese Rolle des Dollars zu verzichten. Gibt es da eine Welt, in der der Dollar zwar die Leitwährung ist, aber nicht die alleinige Reservewährung? Das heißt, dass man quasi den, weil es sieht ja so aus, als würde Trump versuchen, die Leute aus Dollar-Assets auch hinauszutreiben ein Stück. Also aus den Treasuries, aus den Immobilien, aus den Aktien, zumindest die Ausländer.
Da bin ich mir nicht sicher. Also wenn man sich anschaut, das ist Z1 heißt es, kann man alles nachlesen. Also die ausländischen Investments in den Vereinigten Staaten, das sind derzeit 56 Billionen.
Mhm.
18% des US-Aktienmarktes wird von Ausländern gehalten, wobei es im Endeffekt auch mehr sein wird, ja.
Aber sorry, ganz kurze Unterbrechung. Yeah. Sind da dann irgendwelche Hedgefonds, die in Wahrheit in New York sitzen, aber auf den Cayman Islands die Konten führen? Das sind dann offiziell Ausländer. Ja, okay.
Insofern wollte ich gerade sagen, wird es wahrscheinlich doch deutlich mehr sein, ja. Das heißt, da diese Kapitalströme umzukehren, ja, und vielleicht hat das gerade begonnen, ja, und selbst wenn da ganz wenige Prozentpunkte eben nicht mehr in die USA fließen, sondern nach Europa, hat es massive Konsequenzen für die Bewertungen. Das ist natürlich ein gefährliches Spiel, ja, weil wenn ich ein massives Leistungsbilanzdefizit fahre, muss ich auf der Kapitalbilanz natürlich einen Überschuss haben, ja, also das muss ich immer ausgleichen. Und das ist im Endeffekt der Kern all dieser Maßnahmen. Stephen Miron hat da im letzten Herbst ein fantastisches Paper rausgebracht. Stephen Miron ist sehr renommierter Ökonom, auch ein Fondsmanager-Background und ist jetzt, glaube ich, Head of the Economic Advisors von Donald Trump. Also sehr einflussreich, agiert aber ein bisschen so im Hintergrund. Und der hat im Endeffekt dieses Guidebook oder Playbook hat er bereits letzten Herbst präsentiert, ja. Und das ist im Endeffekt ein Sammelsurium an Sticks and Carrots, ja. Also einerseits die Karotte, die man hinhält, ja, damit man eben das ausländische Kapital quasi bei Laune hält oder sogar ins Land lockt, ja. Und auf der anderen Seite eben Sticks, ja, so ein bisschen so wie die Domina vielleicht, ja, die da dann dazu führen soll, dass eben schon die US-Linie eingehalten wird. Ja. Und da gibt es natürlich das populärste Beispiel, von dem wir natürlich sehr viel gelesen haben in letzter Zeit, sind natürlich Zölle.
Ja.
Dann gibt es natürlich auch die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, ganz, ganz klar. Dann gibt es vielleicht ein bisschen komplexere Dinge wie diese Withholding Taxes, ja, wo dann eben gesagt wird, das ausländische Kapital, das eben schon in den Vereinigten Staaten ist, das kann man dann doch mit höheren Steuern quasi belasten.
Das ist dann quasi schon ein Schritt in Richtung, also Jack Mallers spricht davon, dass das ein Schritt ist, weg von den Zöllen Richtung quasi schon Kapitalverkehrskontrollen.
Genau, ja. Also das ist im Endeffekt, ich meine, wir haben einige Gespräche mit Russell Napier gehabt im Zuge auch des Gold Reports und Napier hat immer gesagt, finanzielle Repression. Ja. Das ist jetzt nicht so, das ist jetzt vielleicht nicht die spannendste Schlagzeile, ja, weil es auch ein bisschen so technisch ist, ja, und vielleicht auch ein bisschen langweilig, ja, aber darauf wird es hinauslaufen. Es wird Kapital in Richtungen geleitet, wo es normalerweise ohne diese Maßnahmen der finanziellen Repression niemals hinfließen würde.
Und finanzielle Repression heißt, erklärt das bitte nochmal?
Das heißt im Endeffekt, dass über die Kapitalmärkte Politik gemacht wird, Wirtschaftspolitik gemacht wird, dass gewisse Marktmechanismen ausgehebelt werden, ja, weil ich meine, wenn Notenbanken beispielsweise also nicht nur sagen, was der richtige Zins ist, sondern eben auch massiv nicht nur Staatsschulden kaufen, sondern eben auch Unternehmensschulden, ja, wie wir es gesehen haben, und somit eben auch die Preise oder die Preisfindungsmechanismen des Marktes komplett aushebeln. Ja? Das sind alles Maßnahmen von finanzieller Repression. Dann natürlich auch regulatorische Dinge, wie beispielsweise eben, wie viel Kapital man hinterlegen muss. Ja? Wir können in einem sogenannten UCITS-Fonds, also ein UCITS-Fonds ist so ein Fonds, der für Privatanleger zugelassen
in Europa
ist, vereinfacht gesagt. Eigentlich weltweit, bis auf die USA, ja, ist UCITS ein bisschen so zum Standard geworden, dürfen wir kein physisches Gold halten. Ja. Ist nicht möglich innerhalb von UCITS. Ja. Da müssen wir in einen sogenannten AIF, also das ist eine Hedgefondsstruktur, da dürfen wir erst physisches Gold halten. Ja. Also all das, wir können aber beispielsweise Staatsanleihen en masse kaufen und das halt nach Value at Risk massiv hebeln. Ja. Also all das sind so Maßnahmen, wo man sagt, okay, der gesunde Hausverstand würde wahrscheinlich anders agieren, aber es wird eben, Kapital wird umgeleitet.
Finanzielle Repression bedeutet aber auch Inflation. Ne? Also bedeutet quasi, dass der Frosch langsam gekocht wird.
Genau, langsam, ja. Ich glaube, der Napier sagt es ja auch, Financial Repression ist stealing money from old people slowly.
Wenn ich finanzielle Repression höre, denke ich immer an Christine Lagarde in einem Chanel-Kostüm, die mich anlächelt. Das ist das erste Bild, das ich im Kopf habe, wenn ich davon höre. Weil ich meine, das ist doch
kein
eindeutig.
Gutes Bild, ja. Ist kein gutes Bild.
Naja, es ist sozusagen symbolisch. Für mich ist das symbolisch, weil das ist das, was in Europa noch mehr, in meinen Augen noch mehr der Plan ist als in Amerika. Wobei in Europa, ein Gedanke, der mir jetzt gekommen ist auch, ist, es gibt ja da auch, was diese weltweite Diskrepanz und diesen weltweiten Wettbewerb betrifft, ist es ja auch deswegen schon allein nicht fair, weil Amerika diese ganzen Leute hat, die das alles so genau verstehen, die das aus der Praxis können, die einen Bessent und einen Howard Lutnick und dann haben sie wahrscheinlich noch den Mirren und dann haben sie noch 15 andere, die dahinter kommen, die das alles aus der Praxis kennen, während das in Europa einfach fehlt. Und die das in Europa können, sitzen auch in Amerika. Das ist ja auch ein Riesennachteil.
Ich würde nicht sagen, dass es fehlt. Es gibt schon noch fähige Menschen in Europa, aber die sitzen halt nicht an den Schalthebeln der Macht. Ja.
Nein, also das würde ja um Gottes Willen. Also ein Finanzminister, der mehr als ein Sparbuch hat, ist ja bereits ein Skandal.
Ja, wobei man sieht schon auch, ich meine, wir haben da im Goldreport auch einiges drüber geschrieben, man sieht eigentlich, dass Inflation an der Wahlurne schon zu Veränderungen führt. Mhm. Ja. Also eigentlich tendenziell in Ländern, in denen Inflation ein zentrales Thema war, so auch in den USA. Ja. Ich glaube, Trump versteht den medianen Wähler sehr, sehr gut. Ja. Und für den waren zwei Themen maßgeblich. Einerseits die Einwandererungssituation und andererseits natürlich die Inflation. In allen Ländern, wo Inflation wirklich ein Thema war, wurden eigentlich Regierungen abgewählt und neue ins Amt gehievt.
Aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass es Trumps Plan ist, den Dollar langfristig abzuwerten, dann ist die zwei Fragen. Erstens, wogegen überhaupt? Weil es ist ja nicht automatisch gegen nur andere Fiat-Währungen. Das ist ja nicht wirklich der richtige Maßstab. Und zweitens, bedeutet das nicht auch, dass das Leben in Amerika wieder teurer wird, dass auch Inflation in Amerika anzieht? Und das ist ja auch nicht gut für seine Wähler und Wählerinnen.
Naja, also einerseits einmal, ich glaube schon, dass stagflationäre Tendenzen in den USA mittelfristig ein Thema werden. Ja? Also sehr hartnäckige Inflation, und das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also die Amerikaner sind ja was ihre Geldpolitik betrifft, wesentlich restriktiver als die EZB. Ja. Die EZB kommt da gar nicht mehr mit dem Zinssenken nach. Ja. Und wir stehen jetzt bei 2%, während die Amerikaner jetzt einmal gesagt haben, okay, das war es jetzt mit den Zinssenkungen. Und trotzdem ist der US-Dollar deutlich schwächer. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, die sind sich auch dessen bewusst, dass eben die Inflation, und zwar eben die Core-Inflation, weiterhin relativ hartnäckig über den 2% liegt, ja, dass sie eigentlich auch jetzt nicht wirklich das Mandat haben, jetzt bereits aggressiv zu senken. Und auf der anderen Seite sehen sie schon auch, erstes Quartal war sehr, sehr schwach. Zweites Quartal ist jetzt gemäß GDP-Now-Indikator, stehen wir irgendwo bei knapp 4% Wirtschaftswachstum, also doch recht robust, überraschend robust. Aber ich glaube, so eine stagflationäre Entwicklung ist natürlich der Albtraum jedes Notenbankers. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Hü-Hot-Politik von Donald Trump, ja, wo man eigentlich nicht weiß, ja, wie die ganze Geschichte jetzt weitergeht, zuerst sehr, sehr drakonische Maßnahmen, dann wird das wieder ausgesetzt, ja, dann setzt man sich wieder an den Verhandlungstisch, spricht von Riesendeals, am nächsten Tag ist es wieder ganz, ganz anders. Das hat ja nicht nur für die internationale Welt, sondern eben auch für US-Unternehmer, für US-Konsumenten, für US-Investoren massive Konsequenzen. Also dass das dieses inflationäre Grundrauschen weiterhin am Köcheln hält, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass diese Maßnahmen von Trump im Endeffekt sich wie ein Bumerang zurückkommen werden.
Wenn er selbst das verstanden hat, wenn er selbst auch deswegen gewählt wurde, und da bin ich bei dir, dass Teuerung und Inflation völlig unterschätzt wird. Ich meine, es war vor die deutschen Medien hatten noch zwei Tage vor der Wahl Umfragen, dass angeblich Klimaschutz das wichtigste Thema ist. Also ich weiß gar nicht, wo die leben, aber da muss er das auch im Auge haben. Also das gibt es ja nicht, dass er einerseits gewählt wird wegen der Inflation und dann andererseits sozusagen die negativen Effekte seiner Politik nicht sieht. Also es muss irgendwo ein Ventil geben. Nochmal die Frage, wogegen abwerten? Die Antwort, die ich hören möchte, ist natürlich Gold und Bitcoin. Aber
naja, wogegen abwerten? Einerseits natürlich einmal gegen andere Währungen, ja, wie den Euro, wie den japanischen Yen, wie den Renminbi. Dann aber natürlich auch gegen Hard Assets. Ja. Und ich sage es immer, Gold ist ein Spiegel. Gold ist ein Spiegel, der wirklich schonungslos zeigt, wie die Lage gar nicht nur des Währungssystems, sondern sogar der Welt, würde ich sagen, wie dieses Bild eben ist. Und die Tatsache, dass nicht nur Gold praktisch auf neuen Allzeithoch sitzt, ja, sondern auch Bitcoin, aber auch die Aktienmärkte, ja, also der DAX hat neue Allzeithochs markiert, die US-Aktienmärkte sind gar nicht weit weg von neuen Allzeithochs, der FTSE in UK hat neue Allzeithochs markiert. Also da sieht man schon, dass eine Abwertung stattfindet, ja, gegen Real Assets, gegen Papierassets, wie beispielsweise eben gegen Bonds, sieht man, dass eigentlich nach wie vor, sagen wir mal so, Gold wird immer bisschen so hoch stilisiert oder wie ein österreichischer Fußballer mal gesagt hat, das wird alles hoch sterilisiert. Ja. Gold wird immer so bezeichnet als Gegenspieler von Aktien. Ja. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, der wesentliche Gegenspieler von Gold sind die Anleihenmärkte, Fixed Income. Und ähnlich sehe ich auch Gold und Bitcoin, ja, als Brüder im Geiste, ja, und Aktien auch haben auch ihre Berechtigung klarerweise. Ja. Also insofern glaube ich eben, dass von den Anleihenmärkten das tatsächliche Volumen, ja, und die tatsächlichen Kapitalströme in Richtung Real Assets gehen wird. Und da sind wir dann eben bei der finanziellen Repression. Ja.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Ein Großteil unserer Reserven, speziell eben im Bereich der institutionellen Investoren, Pensionskassen, Versicherungen etc., ist natürlich in Fixed Income. Wir haben im Report haben wir den CEO von der Allianz zitiert, ja, Oliver Peter, der eben auch ganz klar sagt, ja, das, was viele nur unter vorgehaltener Hand sagen, ja, dass eben Sie als große institutionelle Investoren, Sie können gar nicht großartig rein diversifizieren in andere Assets. Ja? Sie müssen am Anleihenmarkt in erster Linie investiert sein, ja? Aufgrund eben dieser Maßnahmen der finanziellen Repression.
Weil der Staat sagt, Edgy Badge, hier sind die Regeln, du musst mir mein Papier abkaufen. Und das wird ja auch in Amerika jetzt einer der Maßnahmen zum Beispiel, dass auch die Banken weiterhin dazu animiert werden, sich mit Staatsanleihen vollzusaugen.
Genau, ja. Und die sind natürlich nominell, ja, sind sie eben, werden sie zu 100 zurückgezahlt, ja. Und es ist halt diese Nominalwertillusion, der wir alle erliegen, ja, weil niemand eigentlich real denken kann, ja. Also weil wir uns wahnsinnig schwer tun, Inflation quasi in unseren internen Berechnungen irgendwie einzubauen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, ja, dass wir im Zuge dieser ganzen Great Moderation 40 Jahre lang war bei uns Inflation überhaupt kein Thema für die Veranlagung. Ja? Also wenn du in so einem klassischen Asset Allocation Meeting zusammengesessen bist, ja, und hast gesagt, okay, wo gehen die Märkte hin, hat niemand über Inflation gesprochen. Ja? Das hat sich jetzt schon geändert. Ja? Das heißt, aber um deine Frage jetzt einmal tatsächlich zu beantworten, Abwertung gegen andere Währungen. Mhm. Und das haben wir ja auch schon in koordinierter Art und Weise schon mal gesehen. Ja? Stichwort Blaser-Akkord-Meeting, ja, 1985. Nachdem der Dollar eben von 1980 bis 1985, ich glaube, gegen den Franc hat er 150% aufgewertet, gegen die deutsche Mark knapp 100%. Ja, und dann hat man sich eben zusammengesetzt im Plaza Hotel in New York und hat gesagt, okay, wir müssen zusammen, müssen wir eben eine Abwertung des US-Dollars erreichen. Das hat auch funktioniert, bis dann eben zum Louvre-Akkord, ja, wo dann eben die ganze Abwertung ein bisschen zu weit ging. Die Frage ist jetzt natürlich, ist Donald Trump einer, der so eine multilaterale Lösung auch wirklich orchestrieren kann? Ja? Oder sind es eher so bilaterale Deals, die er da lieber abschließt? Ja? Denn eines ist fix, innerhalb weniger Wochen hat er wahnsinnig viel Vertrauenskapital zerstört. Und so schnell kommt dieses Vertrauen nicht mehr zurück. Ja. Und das ist für mich eigentlich ja, ein ganz wesentlicher Punkt, dass Trump, und das muss jetzt auch nicht alles schlecht sein, ja, aber das Vertrauen in Institutionen, in politische Usancen, in gewisse Gesetzmäßigkeiten der Kapitalmärkte über Bord geworfen hat, in Frage stellt, komplett aushebelt. Ja. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, der ganz zentrale Punkt, den wir im Moment, ja, und wahrscheinlich wird uns das noch länger beschäftigen, an den Kapitalmärkten sehen.
Aber es testet auch die Resilienz. Nicht, es testet die Resilienz dieser Systeme, es testet die Widerstandsfähigkeit des Kapitalmarkts, des amerikanischen Rechtsstaates, der Demokratie. Ich meine, dieselben Leute, die gesagt haben, der Trump ist ein fürchterlicher Diktator, der wird da jetzt alles übernehmen, bla bla bla. Ich meine, der war ja schon mal Präsident und dann ist er auch wieder abgezogen. Ja, unter großem Protest und bis heute gibt es Leute, die sagen, es wurde ihm gestohlen, bla bla bla. Aber er ist wieder abgezogen und Amerika hat bewiesen, dass man diesen Machtwechsel auch sehr wohl vollziehen kann. Das eine ist also das Reden, das andere ist das Tun. Und das ist bei den Kapitalmärkten ja ähnlich. Also die gehen wir zurück zur Inflation, weil du gesagt hast, Abwertung. Ja? Er signalisiert doch relativ klar Gold und Bitcoin. Mhm. Dass er sich die Zeit nimmt, direkt vor dieser ganzen Aktion mit den Zöllen und dann noch mit den Kapitalverkehrskontrollen, er redet von Zinssenkungen und von Dollarabwertung und so weiter, dass er sich die Zeit nimmt, davor noch eine Bitcoin-Reserve zu machen und quasi signalisiert, wir haben das Gold im Auge in Fort Knox, wir denken über diese Re-Evaluation nach. Es passt für mich schon zusammen, weil ich mir denke, okay, du möchtest den Leuten gleichzeitig auch die Möglichkeit geben, Optionen geben, wohin sie gehen sollen, die dann eben diese neutrale Dinge sind, damit sie eben nicht das Geld nur nach Europa stecken und nach China beispielsweise.
Naja, ich bin, was Trumps Kryptopolitik betrifft, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ja. Weil einerseits die ganze Nummer mit diesen ganzen Meme-Coins, ja, schon auch ein bisschen shady irgendwie. Dann auf der anderen Seite sind da auch sehr viele positive Dinge passiert, vollkommen klar. Aber dann eben auch diese ganzen Dinner, wo man sich mit zig Millionen einkaufen kann, ja, um dann eben mit Donald Trump ein bisschen zu netzwerken, um irgendwelche Shitcoins quasi zu verticken. Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten, auch jetzt bei der Bitcoin-Konferenz da in Las Vegas. Das war schon auch sehr parteipolitisch geprägt. Ja. Und das ist, glaube ich, so dieser ursprüngliche Ethos von Bitcoin, ja, geht da ein bisschen verloren, aber das kann sich auch relativ rasch wieder ändern.
Du bekommst halt bei Trump nie nur eine Sache. Ne? Du bekommst immer eine positive und dann kriegst du noch eine Watsche hinterher.
Ja, ja.
Das ist so, hält er dich auf Trab.
Sticks and Carrots.
Ja, genau. Ja, genau. Ja.
Aber ich glaube schon, dass, oder sagen wir so, Nico, ich glaube, wir Leute in der Gold-Szene und auch Leute in der Bitcoin-Szene, die glauben immer irgendwie, alle Staatslenker stehen in der Früh auf und schauen auf den Goldpreis und auf den Bitcoin-Preis. Ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Ich glaube, es ist im Endeffekt, es sind Instrumente, es sind, glaube ich, Darsteller in einem Film. Ja. Ich weiß nicht, ob es die Hauptdarsteller sind. Ja. Aber ich glaube, Trump ist sich schon sehr, 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 sehr bewusst der Tatsache einerseits einmal, dass es verdammt viele Bitcoiner in den USA gibt und dass das natürlich auch Wähler sind, ja, die sicherlich auch, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie wahlentscheidend waren, aber das darf man nicht unterschätzen. Und es halten in den USA wesentlich mehr Leute Bitcoin als Gold. Ja. Also wir schreiben im Report scherzhaft, dass wahrscheinlich in den USA mehr Leute glauben, dass Elvis noch lebt, ja, als es Menschen gibt, die Gold halten. Ja. Also das ist eine absolute Randerscheinung in den Vereinigten Staaten.
Gut, es war ja jahrzehntelang verboten. Ne?
Es war jahrzehntelang verboten, plus du zahlst halt auch Steuern drauf. Ja. Ja. Also du zahlst Capital Gains Tax, ja, auf deine Gewinne aus dem Gold, aus der Goldspekulation. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also insofern glaube ich, wie anfangs gesagt, Gold und Bitcoin wären da schon wieder wesentlich bedeutender, aber wir müssen, glaube ich, da auch ein bisschen am Boden bleiben und jetzt nicht zu viel reininterpretieren in all diese Maßnahmen. Denn ich meine, was da alles passiert im Moment, der Steve Bannon hat es damals in einem Interview, glaube ich, mit der New York Times, hat er gesagt, die Strategie ist flooding the zone. Ja. Also es werden so viele Executive Orders rausgehauen. Ja? Und dann wird halt gesagt, okay, wir schnappen uns Grönland oder Kanada ist der 51. Bundesstaat. Und ja, ein großer Aufruhr natürlich in den Medien, jeder spricht drüber, aber gleichzeitig werden 90 Executive Orders rausgehaut, ja? Teilweise am Freitagnachmittag, die aber wirklich epochale Veränderungen bedeuten könnten, ja. Und ich glaube, deshalb darf man nicht den Fehler machen, dass man unterschätzt, ja, was da im Big Picture vorgeht. Ja. Und es ist eine, also ich meine, für uns wahnsinnig spannend. Ja. Und teilweise ist es auch ein bisschen, wie soll man sagen, besorgniserregend, klarerweise. Ja. Weil viele Dinge über den Haufen geworfen werden, ja, viele Allianzen in Frage gestellt werden. Aber ich glaube, so ein bisschen Disruption ist jetzt auch nichts Schlechtes, ja. Und man sieht dann eh, wie schnell es geht, ja. Plötzlich wird da in Deutschland die Schuldenbremse ad acta gelegt, ja, die schwäbische Hausfrau ist tot. Plötzlich spricht man in Europa nur noch von Verteidigung und wir müssen so und so viel in die Rüstung reinbuttern, ja. Also da hat sich schon sehr, sehr viel bewegt innerhalb kürzester Zeit.
Wiederum unter dem Vorwand. Also Europa macht immer alles nur in der Reaktion und das macht ja auch Sinn, nicht? Der Trump möchte den Dollar abwerten, möchte das Geld auch teilweise aus dem Land treiben oder zumindest die Überexposure oder die würde ich sagen, es dürfte ein Punkt sein, dass er sagt, Moment, die Chinesen halten so und so viel von unseren Immobilienmärkten, unseren Aktienmärkten, die Schweizerische Nationalbank hält irgendwie die Hälfte der Wall Street, also das ist übertrieben gesagt, ja. Selbst die Tschechische Republik fährt ihre Zentralbank quasi als Hedgefonds oder als Staatsfonds zumindest und überlegt übrigens Bitcoin-Käufe. Also das verstehe ich, aber um zurückzukommen auch zu unserem Leib- und Leben-Thema, das uns eigentlich, also Sie werden sagen, er hat sich mit Fiat Money beschäftigt am Ende des Tages, wenn wir irgendwann mal nicht mehr sind. Es passt ja alles ins Bild, oder? Ich meine, alleine die Tatsache, das ist doch, eigentlich ist es ja bizarr, du hast die Idee, dass Aktienmärkte irgendwie widerspiegeln Unternehmen. Und jetzt, und dass die Währungen sozusagen die Stärke eines Staates widerspiegelt. Und jetzt hast du in Europa plötzlich Euphorie, weil der Trump wie ein Wilder durch den Porzellanladen läuft, ordentlich zerschlägt. Und dann die Anleger sagen, naja gut, dann chill ich mal in Europa. Und die Europäer, ah, wir sind so super, seht her, die kommen zu uns. Ne? Die kommen ja nur zu euch, weil ihr A, keine Alternative habt. Und B, weil offenbar zu viel Geld um die Welt schwappt hier. Das ist ja reine Fiat-Inflationsdynamik, die da sich abspielt. Es sind ja nicht die Anleger hergegangen und haben gesagt, unter diesen Umständen sind europäische Firmen jetzt plötzlich wieder besser. Im Gegenteil, wir sind ja auch Exporteure, Deutschland exportiert und Amerika versucht, seine Währung abzuwerten. Das heißt, ja, es kommt Geld zu uns und ja, die Aktien gehen rauf, aber im Gegenzug, wie du richtig sagst, die EZB kommt gar nicht hinterher mit dem Abwerten, weil wir befinden uns eigentlich auch in einem Abwertungswettlauf. Den wir, wenn wir ihn verlieren, wiederum Probleme mit unserer Industrie bekommen.
Naja, ja, also ich einerseits einmal, ich glaube, durch eine gezielte, massive Abwertung des Dollars, die Reindustrialisierung in den Vereinigten Staaten zu forcieren, halte ich für ökonomischen Schwachsinn. Mhm, ja, weil tendenziell, ja, wenn dem so wäre, dass eine schwache Währung die Industrie fördert, ja, dann wäre wahrscheinlich Simbabwe Exportweltmeister und die Schweiz wäre irgendwo unter ferner Liefen. Ja. Also im Endeffekt ist eine feste Währung ist wie ein Fitnessprogramm. Ja. Und ich meine, das haben wir auch in Deutschland gesehen, da haben wir, glaube ich, auch mal drüber geredet, für Österreich diese ganz wichtige Entscheidung, koppeln wir den Schilling an die deutsche Mark oder eher so in Richtung italienische Lira. Ja? Das war, glaube ich, für den Wohlstand in Österreich eine der zentralsten Entscheidungen, ja? Dass wir da mit den Deutschen mitgegangen sind. Ja? Und davon profitieren wir heute noch im Endeffekt. Ja?
War im Kern eine der Ideen hinter dem Euro. Ne? Wir machen das Ganze für ganz Europa und die Deutschen am deutschen Wesen soll Europa genesen. Ist noch, also ich würde sagen, im besten Fall ausständig, ob das funktioniert.
Naja, und deshalb, es ist ein bisschen kurz gedacht, ja, dass man eben einfach nur durch einen schwächeren US-Dollar da jetzt dann die Exportquoten massiv erhöhen wird, ja, und jetzt kommt plötzlich das Riesenkapital wieder in die Vereinigten Staaten. Was aber schon passiert, ja, und das ist im Endeffekt so diese Dollarisierung, wenn man so will, ja, also große Investitionsprogramme von TSMC beispielsweise, von japanischen Unternehmen, ja, die jetzt wieder ankündigen, ja, sie bauen riesige Werke, zig Milliarden Investitionen in den Vereinigten Staaten. Ja, also da passiert schon einiges und das sind dann eben so die Karotten, die hingehalten werden. Also ich glaube, die US-Standortpolitik, ja, die sollte man nicht nur an der Währungspolitik festmachen. Da passiert schon einiges. Ich sehe es bei mir im Rohstoffbereich. Also dieses Fast-Tracking beispielsweise bei Minenprojekten. Ja. Das ist etwas, wo viele andere Nationen dann auch plötzlich aufgewacht sind, ja, und gesagt haben, okay, Kanada beispielsweise. Es kann nicht sein, dass man für die Genehmigung eines großen strategisch wichtigen Minenprojektes, dass das 10 Jahre dauern kann, ja, weil da irgendwie halt 12 Exemplare vom Zwergfrosch irgendwie unterwegs sind. Ja. Da sind die Amerikaner einfach wahnsinnig pragmatisch, da ist sehr, sehr viel passiert, ja, und das war schon auch ein bisschen so ein Weckruf für andere Länder. Und ich sehe es eben auch im Minenbereich, also der Standort Vereinigte Staaten mit allen diesen Erleichterungen, mit den Subventionen, mit den offenen Armen, wie da fremdes Kapital empfangen werden soll, da hat sich schon einiges getan in den letzten Monaten. Ja. Also das sollte man nicht vergessen. Was mir auch ein Anliegen ist, Nico, ich glaube, wir sind ganz, ganz stark im Europa-Bashing. Und ich glaube, es ist mittlerweile, und das sind einerseits diese Kapitalströme, die sich ein bisschen verändert haben, ja, auch wenn es nur at the margin ist. Ja, aber da reicht es, wenn dieses Pendel vielleicht ein bisschen wieder in die andere Richtung geht, dass dann eben wirklich beispielsweise am deutschen Aktienmarkt da wirklich mehr Dynamik reinkommt. Es ist jetzt auch nicht alles schlecht, ja, und man sollte, glaube ich, auch nicht so naiv sein und quasi die schlechten Entwicklungen der Vergangenheit jetzt ewig in die Zukunft extrapolieren. Also wieso sollte es bei uns nicht auch einmal positive Veränderungen geben? Ich habe im Dezember habe ich ein Interview gehalten, wo ich gesagt habe, ja, also mit Friedrich Merz kann sich schon ein bisschen was mal zum Positiven entwickeln in Deutschland und in Europa, wenngleich, ja, die normative Kraft des Faktischen, ja, die kann er jetzt auch nicht aushebeln, ja. Aber rein so ein bisschen ein Sentiment-Shift, ja, yeah. Also weg von US Exceptionalism, ja, alles Kapital in die Vereinigten Staaten, Mac 7, Norwegen hat 102% der Wirtschaftsleistung, 102% der norwegischen Wirtschaftsleistung ist in Mac 7 Aktien investiert, ja, muss man sich mal vorstellen.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja,
das ist in dem Sovereign Wealth Fund.
Genau, ja, genau. Also das sind schon Dimensionen, wo ich sage, okay, wenn das Pendel wieder ein bisschen in die andere Richtung geht, nach Europa, aber meiner Meinung nach viel stärker in die Emerging Markets,
ja.
Dann bedeutet das für die Vereinigten Staaten, bedeutet das eine massive Veränderung für den Anleihenmarkt, ja, für den US-Dollar, für den Aktienmarkt.
Ganz kurz zu Europa, weil das ist, glaube ich, wichtig. Es kommt immer, das fängt einmal damit an, ich weiß, was du meinst. Natürlich sollten wir nicht nur bashen, wir sollten auch über die Dinge reden, die gut funktionieren. Aber Kritik wird immer gleich als Bashing betrachtet. Weißt du, Kritik ist ja auch nur, wir haben ja alle ein inhärentes Interesse daran, dass es hier besser wird. Und wenn wir sagen, hey, die Steuern sind zu hoch, die Bürokratie ist jetzt eigentlich wahnsinnig, was wollt ihr? Das geht so alles nicht, ja. Das wird dann gleich als Bashing betrachtet, ja. Ich meine, ich sage immer, Entbürokratisierung in der EU ist, wir machen ein völlig bescheuertes Gesetz und dann nehmen wir 25% davon zurück. Ja, das ist ein guter erster Schritt, aber man sollte vielleicht das bescheuerte Gesetz nicht machen. Ja, also jetzt diskutieren wir darüber, ob die DSGVO zurückgenommen wird, die im Großen und Ganzen ohnehin totes Recht sein dürfte. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, Europa schlecht reden liegt, was heißt schlecht reden? Wir reden Europa in dem Sinne nicht schlecht, sondern Europa macht einfach vieles schlecht.
Absolut, ja. Es kann natürlich auch in einem Abwärtstrend, ja, kann es immer wieder kleinere Aufwärtstrends geben, ja, obwohl der übergeordnete Trend weiterhin intakt ist. Ja.
Das ist, glaube ich, genau, das ist das, worüber ich ganz viel nachdenke, ist, wohin geht der übergeordnete Trend? Das ist für mich ganz entscheidend. Was ist der übergeordnete Trend bei Fiat Money ist nach unten. Der übergeordnete Trend bei Bitcoin ist nach oben. Der übergeordnete Trend bei Gold ist nach oben. Der übergeordnete Trend bei Europa ist nicht nach oben. Vielleicht haben wir jetzt gerade die Chance, eine Zeit lang nach oben zu kraxeln, aber das ist nicht, ich sehe da keine langfristige, strukturelle, positive Entwicklung, wo ich sage, das ist die Zukunft, Europa wird wieder dynamisch. Also, sorry, aber...
Nein, ich merke es, ich reise ja nicht nur beruflich, sondern auch privat einfach, ist eine meiner Leidenschaften. Und ich war im heurigen Jahr in Saudi-Arabien. Jetzt werden alle sagen, buh, Saudi-Arabien, ja, ganz, ganz, ganz übel.
Na, ist spannend. Ich meine, Cristiano Ronaldo findet es auch cool.
Ja, und zwar auch die erste Auslandsreise von Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. Und jetzt in seiner zweiten Amtszeit ist er auch gleich einmal nach Riad geflogen. Also es ist jetzt auch geopolitisch natürlich nicht ganz unwesentlich.
War das auch seine erste Auslandsreise?
Nein, die erste große, glaube ich. Ja. Die allererste weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, okay. Ja.
Aber im Endeffekt, man sieht dort oder eben auch in China oder in Indien, in Dubai, man sieht dort einfach, was gerade geht. Ja.
Ja.
Und wieder wirklich... Also ich habe beispielsweise in Saudi-Arabien habe ich viel Zeit mit einem Inder verbracht und der hat mir einfach mal erklärt, wie seine Eltern gelebt haben und wie er jetzt lebt. Ja. Und dass er dann nach Wien auf Urlaub fährt. Ja. Das war für die Generation seiner Eltern komplett undenkbar. Ja.
Aber fairerweise dazu sagen muss, ich weiß jetzt nicht so viel über dich, aber die Generation meiner Eltern ist auch nicht so viel herumgereist, wie wir es jetzt zum Beispiel machen.
Nein, nicht so viel herumgereist, ja, aber die waren halt quasi... da war es jetzt nicht so, dass es ums Überleben ging, ja.
Okay.
Wo man wirklich nicht wusste, ja, wie man sich und vor allem seine Kinder ernähren soll, ja, am nächsten Tag. Ja. Also da ist schon innerhalb relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel passiert. Ja. Und deshalb, ich glaube, wirklich aufzusaugen in solchen Regionen und viele Gespräche, nicht nur eben mit irgendwelchen Investment-Fuzis, sondern eben auch mit dem Uber-Fahrer, mit dem Kellner, mit wem auch immer, da merkt man schon eben, dass sich dieses Big Picture verändert sich, während man dann wenn man in die USA reist, ja, dann denkt man sich, okay, das ist eigentlich komplett abgesandelt von der Infrastruktur her, ja. Und das manifestiert sich, und das finde ich dann ganz spannend, manifestiert sich auch am Goldmarkt beispielsweise. Also 2/3 der physischen Goldnachfrage kommen mittlerweile aus den Schwellenländern. Nicht nur, was die Notenbanken betrifft, sondern eben auch, was die private Nachfrage betrifft. Das heißt, wir können sagen, die Musi am Goldmarkt, die spielt nimmer bei uns, ja, oder in den USA, ja, die spielt eben ganz woanders, ja. Und Kapital, ein Freund von mir sagt immer, Kapital ist scheu wie ein Rehlein, aber geil wie ein Bock, ja. Und das Kapital geht immer dorthin, wo es respektiert wird, ja, wo es natürlich auch hohe reale Returns gibt, ja, und wo es relativ wenige Einschränkungen gibt, ja. Also ich glaube, Risten's Law nennt sich das auch, ja, dass das Kapital immer dorthin geht, ja, wo eben hohes reales Wachstum ist, ja, wo die Demografie vielleicht auch ein bisschen besser ist, wo Wertschöpfung stattfindet, wo es hohe Ersparnisbildung gibt, etc.
Das Letzte haben wir. Also Demografie in Europa nicht so gut, Dynamik nicht so gut, Bürokratie zu hoch, das Kapital wird nicht gut behandelt, es ist nicht frei, aber Ersparnisse haben wir ohne Ende.
Ja, aber in was sparen wir?
Ja, Staatsanleihen. Also wir das muss, darum ist übrigens ganz wichtig, dass man das mal betrachtet, sich mal kurz vor Augen führt, dass wenn du dein Geld auf dem Konto liegen lässt, dann investiert das die Bank in eine Staatsanleihe.
Genau.
Ja, das ist quasi, wenn du es auch aktiv nicht tun würdest, ja. Gut, aber das haben wir schon. Also das hätten wir ja. Wir hätten ja, das ist ja, davon redet die von der Leyen ja auch, wenn sie sagt, wir müssen das europäische Kapital mobilisieren. Und der Merz hat ja auch davon schon geredet. Und das kommt dann gleich auf den Kanälen auf YouTube, kommt dann gleich, ja, die wollen euch enteignen. Ja? Habt ihr schon gehört, wollen euch kommen Dings. Gut, ich meine, sie machen auch ein Vermögensregister. Das geht dann schon wieder wirklich in diese Richtung. Das ist immer so halbwahr. Ne? Aber Ersparnisse hätten wir ja. Die Frage ist nur, was machen wir damit?
Ja, ich kenne jetzt nur die Zahl für Österreich. Das sind es, glaube ich, 240 Milliarden, die auf Sparbüchern.
Ja, mehr. Ist über 300, glaube ich. Aber ist egal. Ist eine sehr, sehr hohe Zahl.
Und da muss man kein großer Mathematiker sein, ja, um sich auszurechnen, wie viel Kapital da vernichtet wird, ja, wie viel da erodiert eigentlich, ja, in Zeiten, wo eben die Realzinsen deutlich, deutlich negativ sind, ja, wo Inflation plötzlich ein Thema ist, ja, wo aber die Sparzinsen eigentlich mickrig sind, ja, weil die Banken eigentlich keine großen Zinsen geben müssen oder geben wollen. Also da passiert eine unglaubliche schleichende Kapitalvernichtung im Moment, ja, die wenigsten aber auch wirklich so richtig adressieren können, ja, weil ja Inflation nie wirklich ein Thema war. Man buddelt sich dann vielleicht auf, ja, dass alles so teuer geworden ist, ja, der Spritzer beim Heurigen und der Schnitzel und die Auslandsreise ist eigentlich mittlerweile unerschwinglich. Aber man kann es nicht wirklich, man kann jetzt nicht wirklich adressieren, woher das eigentlich kommt, ja, dieser Wohlstandseinbruch, ja, der jetzt nicht rapide verläuft, sondern eher so schleichend. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, Gold ist quasi der Maßstab oder der Spiegel oder was auch immer, im letzten Jahr ist der Goldpreis um, glaube ich, 36% auf Euro-Basis gestiegen. Ja. Auf Dollar-Basis waren es, glaube ich, 28%. Seit Jahresbeginn circa in dem Bereich, ja, wobei seit Beginn des Jahres deutlich bessere Performance auf Dollarbasis. Aber man kann mal sagen, innerhalb von 12 Monaten eine Abwertung des Euros, des Dollars gegenüber Gold von mehr als einem Drittel. Es ist schon viel. Ja.
Und es ist eben nicht nur Gold. Also man muss ja quasi eigentlich einen medialen Wert von Gold und Bitcoin finden, weil du hast diese zwei harten Assets, in die die Leute flüchten können, flüchten wollen. Übrigens auch etwas, das in der Ursprungskonstruktion des Euros durchaus vorgesehen war, dass man sagt, man gibt den Leuten die Möglichkeit, nicht finanzielle Repression, man gibt den Leuten die Möglichkeit, rauszugehen, als Kontrolle wiederum für die Geldpolitik. Weil du ja, wenn du die Türen offen lässt, wie du sagst, Kapital ist scheu wie ein Reh, wenn du die Türen offen lässt, dann reguliert sich der Kapitalmarkt eh selbst, aber jetzt gehen wir eher in Richtung geschlossene Türen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Leute, ich meine, du hast recht mit der Inflation, es ist ein Thema, es bleibt ein Thema, aber man sieht dann, um es positiv zu betrachten, schon auch, dass Zehntausende, Hunderttausende Menschen inzwischen eben in sich in Bitcoin investieren und auch über Bitcoin quasi über all diese Dinge lernen. Also das hätten wir uns ja damals, als wir vor 15 Jahren uns getroffen haben, auch nicht vorgestellt, dass die Leute anhand dieses neuen digitalen Goldes dann anfangen, sich mit Mises, Hayek etc. zu beschäftigen und wirklich ein Gefühl dafür bekommen, was da passiert. Wir haben jetzt einen, wie soll ich sagen, man kann jetzt durch die, ich mag das Bild eigentlich nicht, aber man kann ein bisschen durch die Matrix blicken, ja, weil mich, also wir sehen ja die Welt inzwischen durch andere Brillen, ne? Okay, dann drucken sie halt Geld und dann wertet das ab und dann gehen halt unsere harten Assets wieder rauf, also, und dann, das wird dann getestet über die Zeit und dann merkst du eigentlich, okay, das funktioniert, das geht.
Ja, absolut, ja, absolut. Und ich meine, es funktioniert ja nicht nur auf der Ebene der privaten, sondern auch auf der Staatenebene.
Genau.
Ja, SNB beispielsweise, wenn man sich den Bericht anschaut von der SNB, im letzten Jahr natürlich ziemliche Verluste auf der Aktienseite. Ja, die waren ja eigentlich auch sehr, sehr techlastig. Ja, da haben sie verloren. Im Endeffekt hat die Bilanz der SNB hat massiv davon profitiert, dass sie eben so wahnsinnig viel Gold halten.
Die Schweizerische Nationalbank.
Die Schweizerische Nationalbank. Ja. Ähnliches auch in Europa. Ja. Also wo ja auch, ich meine, das weißt du eh besser, ja, Mark-to-Market mehr oder weniger bewertet wird. Also da kann man schon sagen, dass das Gold quasi die Bilanz gerettet hat, ja, auch auf der nationalen Ebene. Ja.
Da ist ein wichtiger Punkt, wo ich jetzt gerne reinspringen würde, weil das wollte ich dich unbedingt fragen für diese Folge. Wir kommen auch dann schon langsam zum Resümee auch. Was bedeutet denn diese Neubewertung, von der die Rede ist? Kannst du das erklären? Weil mein Kopf kommt noch immer nicht ganz mit. Also die Amerikaner haben 8.000 Tonnen Gold. Die sind in der Bilanz der Federal Reserve mit 42,22 drinnen. Ganz lustig, 42, Answer to Life, Universe and Everything, Half of Everything is 21. Aber gut, ja, lassen wir das. Und die Amerikaner sind die einzigen, die quasi nicht diese Marktwertbewertung machen, wie es die Europäer, die Russen und die Chinesen schon lange machen. Jetzt heißt, okay, wenn wir das neu bewerten, hätten wir Kapital zur Verfügung und hätten da wir ein paar hundert Milliarden, mit denen wir rumspielen können. Aber da steigt das für mich ein bisschen. Nur weil immer quasi das in der Bilanz neu bewertet, heißt, da müsste man ja quasi trotzdem Gold dann auch verkaufen, um mit dem Kapital was zu machen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, also Stephen Miron spricht beispielsweise davon, und dann gibt es einen anderen wahnsinnig spannenden Kerl, Michael McNair, findet man auf Twitter, schreibt sehr komplexe Artikel auf Medium, glaube ich. Und die schreiben eben darüber, dass eben diese DFC heißt, glaube ich, also Government Agency, könnte, also einerseits mal, man wertet Gold auf, ja, man hätte so einen Aufwertungsgewinn von, jetzt aktuell wären es, glaube ich, knapp eine Billion. Mhm. Ja.
Sagen wir mal eine Billion, einfach sagen nur eine als Billion, Hausnummer. Ja. Ja.
Ist jetzt bei einem Schuldenstand von 36 Billionen, ja, macht jetzt das gerade nicht wirklich fett, ja, unfunded liabilities über 100 Billionen, also ist jetzt nicht Peanuts, ja, aber wird jetzt wahrscheinlich jetzt nicht der große Gamechanger sein. Aber was McNair und Stephen Miron eben sagen, man könnte eben die Assets von diesem DFC, könnte man doch hebeln, ja, und da sagen wir so 1:10, dann könnte man eben, sagen wir mal, bei aktuellen Preisen 10 Billionen könnte man da quasi bewegen, ja. Man könnte Gold natürlich auch noch höher bewerten, ja, also und Gold ist, ich glaube, das ist auch eben diese Nominalwertillusion. Die Leute sagen, Gold ist jetzt wahnsinnig teuer, $3,300 die Unze. Wenn man sich's monetär ansieht, ja, also im Vergleich zu verschiedenen Geldmengen, ja, egal ob das jetzt die Basisgeldmenge ist oder M2, ist Gold nach wie vor massiv unterbewertet. Ja. Also da sind wir noch von den Tops von 1980 oder 2011 sind wir weit entfernt, ja. Geschweige denn von den Niveaus in der Nachkriegszeit. Ja. Also wenn man sagt, okay, Shadow Gold Price irgendwie so bei $10,000, naja, dann wären das schon Dimensionen, wo man sagt, man kann mit dem Kapital einiges machen. Ja.
Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle große Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt es nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code Was Bitcoin bringt, bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte. Auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort. Probier es aus. solomining.de.
Das klingt jetzt alles noch ein bisschen irgendwie so nach Finanzalchemie, mhm. Aber es ist zumindest ausgesprochen. Ja. Es steht da, was in diesem Paper von Stephen Miron, was man damit machen könnte. Wobei, aber zuletzt, Scott Bessent hat gesagt, ja, also sie denken jetzt nicht über eine Neubewertung von Gold nach.
Er hat irgendwas gesagt, was von Twitter dann gleich interpretiert wurde und dann ist er gleich zurückgerudert und hat gesagt, darüber denken sie nicht nach. Wobei ich mir halt denke, auch das habe ich ja gelernt aus der Euro-Architektur, war ja immer die Idee, quasi die Amerikaner unter Anführungszeichen mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen durch den offenen Markt, ja, Gold laufen zu lassen. Der Euro hat 13.000 Tonnen Gold, das ist die eine Sache, das passt wieder zu unserer Spardings, wir haben das. Aber nochmal, ich verstehe es noch immer nicht ganz. Ich habe da dieses Gold, 8.000 Tonnen, egal wie es jetzt bewertet ist, um es in irgendeiner Form zu nutzen, dieses Kapital, muss ich es doch mobilisieren, muss ich es doch verkaufen. Du sagst, ich kann es 10-fach hebeln. Was heißt das, ich kann es 10-fach hebeln? Dann gehe ich zu Fed und die druckt mir das Geld dafür. Mein Hirn kommt nicht mit.
Naja, du kannst es einerseits über Swaps machen. Du kannst auch sagen, okay, das ist im Endeffekt, das ist, wie soll man sagen, das ist meine Sicherheit. Ja, genauso wie bei einem normalen Bankkredit, ja, wo es Mindestreservesätze gibt, ja, die sehr, sehr gering sind mittlerweile, ja. Und drauf kannst du eben Leverage nehmen, ja, und damit dann eben Real Assets kaufen, wie Immobilien beispielsweise, ja. Du kannst beispielsweise, andere Währungen kaufen, ja. Den Dollar verkaufen, den Euro kaufen.
Moment, aber dann würde ja die Goldreserve quasi dazu genutzt werden, die Glaubwürdigkeit des Dollars und des amerikanischen Staates einfach zu erhöhen.
Jein.
Das ist so, wie wenn man sagt, man baut möglicherweise eine Bitcoin-Komponente in die Staatsanleihen ein.
Ja, man könnte zum Beispiel auch sagen, man kauft US Treasuries in diesem Staatsfonds, ja, wie ihn ja auch viele, viele andere Nationen haben. Ja. Man bastelt sich so einen Staatsfonds, wo dann eben US Treasuries drinnen sind, wo Aktien drinnen sind. Vielleicht werden dann eben auch im Zuge von irgendwelchen Crash-Szenarien an den Kapitalmärkten werden dann eben von diesem Fonds Treasuries und Aktien gekauft. Ja. Man kann da natürlich am Währungsmarkt herumspielen, da kann man schon einiges machen. Ja. Wie gesagt, ich bin da jetzt, was die technischen Details betrifft, ja, bin ich jetzt auch nicht so bewandert, dass ich dir jetzt wirklich mit vollster Überzeugung sagen könnte, okay, Nico, so wird es ausschauen. Ja. Und das sind sehr komplexe Themen, wo ich die Papers teilweise 4-5 Mal lesen muss. Ja, und ich verstehe trotzdem nur einen Bruchteil. Aber all diese, wie es im Film Inception heißt, ja, wenn der Gedanke mal quasi in der Welt draußen ist, wenn er ausgesprochen ist, ja, dann hat er eine ganz eine andere Bedeutung. Ja. Und diese Themen sind ausgesprochen. Ja. Was jetzt im Hintergrund passiert, ja, das wissen wir alle nicht, ja, aber wir werden es erfahren in nächster Zeit. Und ich glaube eben, diese bewusste Referenz mit Mar-a-Lago-Akkord, also eben auf den Plaza-Akkord.
Das ist Stephen Miron, oder?
Genau. Und Scott Bessent spricht auch sehr oft darüber. Ja. Das ist ein ganz ein klares Indiz, dass eben hier in der internationalen Währungsarchitektur etwas passieren wird. Wird Gold jetzt eine Rolle spielen? Ja? Naja, wenn man sich anschaut, wie viel 1000 Tonnen Gold in die USA geflossen sind in den letzten paar Monaten. CEO von StoneX, den ich sehr schätze inhaltlich, hat gesagt, das waren deutlich mehr als 2000 Tonnen Gold. Das ist schon was. Wenn man sich anschaut, wie viel Gold seitens der People's Bank of China beziehungsweise der Fonds rundherum in China gekauft wird, merkt man auch, ja, dass das Gold da schon eine Rolle spielt. Wir haben jetzt dreimal in Folge Notenbankkäufe über 1000 Tonnen gesehen. Also ich glaube, Gold ist da einerseits einmal, wie soll man sagen, es ist ein Zeichen. Also ich glaube, die Signalwirkung auch von Ländern wie Polen beispielsweise oder Ungarn, dass sie sagen, wir erhöhen unsere Goldreserven massiv. Ja. Das hat ja auch eine irre Symbolik. Im Falle der Emerging Markets bedeutet es natürlich auch, ich möchte mich mehr diversifizieren. Ich möchte mein Dollar-Exposure verringern. Ja? Ich möchte nicht mehr so abhängig sein von US Treasuries. Also Gold spielt in dieser ganzen Gemengenlage eine Rolle. Bitcoin glaube ich auch. Ja? Nach wie vor, also Gold, Bitcoin, kannst du sagen, circa 1:10. Also Bitcoin hat circa 10% der Market Cap von Gold. Tendenz steigend. Und ich denke, beide werden eine Rolle spielen im Zuge eines Mar-a-Lago-Akkords, aber es wird einhergehen mit finanzieller Repression, es wird einhergehen mit Zöllen, mit Sicherheitsgarantien, mit all diesen Sticks and Carrots. Und da sind wir jetzt alle Zeitzeugen dieser Entwicklung.
Was ich wirklich faszinierend. Also übrigens ist ja in Deutschland, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in Deutschland hat jetzt die Debatte begonnen, auch den Rest der Goldreserven zurückzuholen. Ja? Also 2015 hat man damals völlig überraschend die Hälfte der Goldreserven geholt und jetzt unter dem Vorwand Trump und etc., der wahnsinnige Orange Man, holen wir den Rest auch zurück. Also auch da ist offenbar Bewegung drinnen. Was Bitcoin betrifft, jetzt war Deutschland hat seine berühmten 50.000 Bitcoin ja verkauft, UK nicht. UK hat, was was, ich glaube 65.000 Bitcoin kurz danach beschlagnahmt und hat das noch offen, das so zu machen, wie der große Bruder in Washington das vorgegeben hat. Ne? Und Nigel Farage, ich weiß jetzt nicht, was die Situation in UK ist, ich glaube nicht gut generell. Nigel Farage hat auf der Bitcoin-Konferenz genau davon gesprochen, ne? Dass man das kopieren wird, dieses Playbook. Also ich bin auch davon überzeugt, dass Bitcoin da eine eigentlich völlig überraschend schnell eine Rolle auf diesem Level spielen wird. Und auch politisch, das muss ich schon sagen, das, was du vorher angedeutet hast, ja, dass Trump sich hinstellt und auch mit den Bitcoinern direkt spricht, hat was sehr, sehr Eindeutiges insofern, als dass er offenbar verstanden hat, was wir alle wissen, die diesen Podcast hören, nämlich, dass sozusagen die Verbindung zwischen Politik und Erfolg gerade bei Bitcoin noch viel stärker abzusehen ist. Das heißt, er kann sich hinstellen und sagen, wir machen den Amerika wieder Dings und eure Aktien werden raufgehen. Und die Leute fühlen sich auch gut, wenn die Aktien raufgehen. Aber wenn er sich hinstellt und sagt, ich kümmere mich um euch und ihr werdet sehen, der Preis geht rauf und dann geht der Preis rauf, dann hat er quasi eine Wählerbasis, die bekommen hat, was er versprochen hat und dadurch auch noch sich reicher fühlt. Das ist ja ein Win-Win für...
Naja, aber Nico, wer ist wirklich die Wählerbasis? Ja? Das sind schon die Flyover States, ja, und ich war bin einmal im Jahr länger in den USA auf zwei großen Goldkonferenzen und dazwischen mache ich immer so einen dreitägigen Roadtrip, ja, und da siehst du halt, ich meine, es ist Colorado und Colorado geht es eigentlich noch yeah. ganz gut, ja, aber wenn du irgendwo in Alabama bist, ja, oder Arizona oder so, da schaut es wieder ganz, ganz anders aus, ja, aber da fahrst du teilweise stundenlang und du kommst davor, also dagegen ist das Waldviertel, ist eine Metropole dagegen, ja, also und die Leute dort sind jetzt, glaube ich, keine Bitcoiner, die Leute dort sind natürlich diejenigen, wo eben das Narrativ die Ausländer beuten uns aus, ja, also einerseits einmal ausländische Arbeitskräfte, aber auch ausländische Spekulanten, Investoren etc., wo diese Narrative einfach ziehen. Und wo auf der anderen Seite auch, wie soll man sagen, die Inflation natürlich am meisten spürbar ist, ja, nämlich nicht die Asset Price Inflation, ja, bei der sich vielleicht alle im Silicon Valley und in New York gut fühlen, ja, sondern die Consumer Price Inflation, ja.
Daher macht ja Trump auch diesen Unterschied zwischen Wall Street und Main Street, nicht? Und macht jetzt lauter Maßnahmen, die eigentlich die jetzt quasi die Küsten, was das Vermögen betrifft, jetzt nicht bevorteilen, sondern versucht ja irgendwo diese Flyover States. Das ist ja schon despektierlich, überhaupt Flyover States
zu sein. Naja, ich bin mir nicht sicher, weil wenn man sich dann anschaut, wie dann sich alle anbiedern, ja, also alle Tech-Granten, ja, wie sie quasi den Ring des neuen Königs küssen. Ich weiß es nicht. Ja. Und in letzter Zeit dieses Taco, Trump always chickens out, ja, da ist schon was dran. Ja. Er macht dann halt keine U-Turns, es sind ein bisschen so S-Turns, kommt es mir vor. Ja. Weil eben auch der Druck, glaube ich, und das hat man eben im Zuge des Liberation Days gesehen, da hieß es ja immer, ja, wir lassen die Detox-Recession zu, ja.
Ja, nein, das kann ich nicht. Ja,
wir müssen da mal wirklich leiden, ja. So wie bei einer Fastenkur, die ersten Tage sind wirklich hart, ja. Und da hat man Kopfschmerzen und fühlt sich schwach. Und man hat Schwindel, ja. Und dann geht es einem langsam besser. Aber diese Detox-Phase wurde ja nicht zugelassen, weil eben so viel Druck von den Kapitalmärkten gekommen ist, ja.
Da bin ich bei dir, ja.
Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob er da halt wirklich sowohl New York als auch dann Silicon Valley, dass er die wirklich komplett fallen lässt, ja, und dann halt nur quasi an seine Kernwählerschaft denkt, weiß ich nicht, ja. Aber ich glaube, was man nicht, da können wir vielleicht später noch drüber reden, ja, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, USA gegen China. Ich glaube,
ja.
Europa, Japan, ja, müssen wir sagen, wir spielen da jetzt nicht wirklich mit. Ja. Wir haben da irgendwie so Nebenrollen. Ja. UK auch eigentlich nicht mehr. Ja. Aber das ist im Endeffekt, das ist, glaube ich, der große Konflikt. Ja.
Das war ja auch eindeutig die Motivation bei der Bitcoin-Geschichte. Er hat ja gesehen, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Es kann schlecht sein für den Dollar, aber ich kann auch einfach die größte Position oder Erste sein und dann bin ich in jedem Fall, ne? Ich habe das meiste Gold, ich habe die meisten Bitcoin, was wollt ihr eigentlich von mir? Genau, das ist relativ simpel.
Genau.
Ja? Und was die Flyover States betrifft, ich meine, ich versuche, wie soll ich sagen, die Dinge sind nicht so schnell gegangen, wie wir sie damals dachten, vor 15 Jahren. Aber jetzt gehen sie sehr schnell und man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen. Die Menschen in was weiß ich, wie heißen diese Bundesstaaten überhaupt, die alle ausschauen wie ein Quadrat, ja, wo du dann da drüber fliegst und das sind nur Maisfelder, die haben doch alle, also der Sohn hat schon ein MacBook. Ja, und schaut sich auf YouTube an, den Sailor, und der erklärt ihm das dann schon.
Also, ja, nein, mag sein, ja.
Und du hast Zugriff. Der Unterschied ist, du kannst aus Alabama nicht jetzt Real Estate in New York kaufen. Du kannst, ja, Aktien natürlich schon, das ist, möchte ich nicht ausschließen, aber Bitcoin ist da schon der große Gleichmacher. Ja, Goldbesitz, hast du gesagt, stimmt auch, ist wieder physisch. Bitcoin kann ich kaufen, brauche ich nur, was habe ich, Starlink habe ich auch, ne? Also da kommt der Musk daher mit seinem Satelliten, ist übrigens faszinierend. Auch wieder so ein Thema. Also da sehe ich schon, ich weiß nicht, was ich sagen, die Digitalisierung macht das Spielfeld dann doch wieder flacher.
Absolut, ja, absolut. Und weil du Musk kurz erwähnt hast, ja, und es ist ja lustig, dass wir jetzt da doch schon eine Weile sprechen und noch kein einziges Mal über Elon Musk gesprochen haben. Aber ich meine, es ist natürlich auch sinnbildlich, ja, dass diese Egos, die da aufeinander prallen, ja, dass da Musk jetzt eigentlich, nachdem er gesehen hat, ja, also mit Doge, diese 3 Billionen, die da kolportiert wurden, es geht sich halt nicht wirklich aus, jetzt sind es, glaube ich, 155 Milliarden an Einsparungspotenzial, der ist da auch, glaube ich, relativ schnell ernüchtert worden durch eben diese normative Kraft des Faktischen, die es in der Politik gibt, ja, und dass eben wirklich massive Reformen eben nur implementiert werden können, so dass es wehtut, ja, und dass eben Detox zugelassen wird, ja, und da scheinbar hat es dann eben einige Telefonate oder Momente gegeben, ja, und ich glaube, da war Scott Bessent ganz, ganz maßgeblich, wo Trump eben gesehen hat, okay, wir können das so nicht durchziehen, ja, wie ursprünglich eben propagiert.
Das kann nur, der Einzige, der das durchziehen konnte, ist der Milei in Argentinien, weil das einfach schon 30 Jahre davor kaputt war, und da ist es halt quasi, in Amerika ist alles noch viel komplizierter. In Argentinien ist es halt wirklich so, dass quasi die Notenbank druckt Geld, das Geld wird in den Staat geschüttet und der Staat schüttet es, ohne irgendwas damit zu machen, weiter aus. Und das hat halt quasi die Inflation an der Quelle besiegt, während das in Amerika viel komplizierter ist. Und deswegen glaube ich auch, dass, wenn du sagst, finanzielle Repression, und dann schließen wir quasi auch diese Folge, das ist doch das Bild. Er hat gesagt, na okay, Einsparungen, ach scheiße, haben wir versucht, funktioniert nicht. Und was machen sie jetzt? Print, Baby, Print. Der Big Print.
Genau, der Big Print, ja.
Und aus dem Big Print kommt der Big Long, was Hard Assets betrifft, Bitcoin, Gold. Und, genau. Und halt von mir aus ein paar Aktien.
Louis Garf hat das in unserem Gespräch, wo wir mit Luke Roman und Louis Garf gesprochen haben, hat das sehr schön gesagt. Er hat es mit einem MMA-Cage-Fight verglichen, also dieses Mixed Martial Arts, was halt wirklich brutal ist. Und er hat gesagt, China weiß, wo eine gebrochene Rippe ist. Bei den Vereinigten Staaten, ja. Und was machst du als Fighter? Du haust auf die gebrochene Rippe, haust so richtig drauf, ja. Und das ist die Schuldensituation in den USA. Und das Gefährliche, meiner Meinung nach, ist aber, dass, glaube ich, beide Seiten den Gegner ein bisschen unterschätzen. Und ich würde nicht die Leidensfähigkeit der Chinesen unterschätzen. Man muss sich vorstellen, die Immobilien, ganz zentrale Sparform bei den Chinesen, -30%. 5 Jahre mit Reallohnverlusten. Also die letzten Jahre waren für die chinesische Bevölkerung, die eigentlich es immer gewohnt hat, dass es immer besser wurde, die letzten 5 Jahre waren richtig hart. Mhm. Und in den Vereinigten Staaten würde ich eben auch in diesen Flyover-Countries oder wie auch immer wir die nennen wollen, ja, würde ich auch die Leidensfähigkeit nicht unterschätzen. Ja. Das heißt, ich glaube, die Tatsache, dass eben die Chinesen eben da draufhauen, wo es den Amerikanern wehtut, ja, die Amerikaner die Chinesen unterschätzen, aber die Chinesen auch die Amerikaner unterschätzen, das ist schon eine sehr, sehr gefährliche Konstellation. Und da gibt es jetzt, ich bin bei Gott kein politischer Analyst, aber wenn man sich anschaut, Pete Hegseth, aber auch Navarro, die sind extrem sinophob. Ja. Wenn man sich anschaut, was es ansonsten für wichtige Einflüsterer gibt, ja, die auch sehr, sehr viel von der Kampagne finanziert haben. Ein Kyle Bass beispielsweise, ja. Also China ist der Feind. Ja.
Kyle Bass hat den Trump mit finanziert, das habe ich gar nicht gewusst.
Nee, natürlich.
Ja. Kyle Bass hasst China.
Ja, aber wie?
Aber wie?
Ja. Und dann auf der anderen Seite ein Scott Bessent, ja, der sich eigentlich sehr diplomatisch gibt, ja, und glaube ich eher so der Opportunist ist, ja, und da vielleicht auch versucht, ein bisschen auszugleichen. Aber ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch innerhalb der Administration gibt's extreme Kontroversen im Moment. Ja. Und deshalb glaube ich, die Gespräche zwischen China und den USA, darum geht es im Endeffekt, wie die weiter verlaufen. Ja. Europa, Japan, alles schön und gut, aber ja, das sind Nebenschauplätze.
Abschließende Frage: Wo gehen wir hin mit dem Goldpreis? Wo gehen wir hin mit dem Bitcoin-Preis? Was bedeutet das alles für unsere Portfolios?
Bullenmarkt. Ich habe es ein paar Mal getweetet. Wobei, wenn ich was Positives zu Bitcoin tweete, gibt's immer den großen Shitstorm, was ich auch immer ganz lustig finde.
Du meinst,
also man,
weil du ein Goldbug bist, oder
ja, wie? Weil ich in der Goldschublade drinnen bin, ja, und ja, die Leute wissen nicht, dass wir seit 5 Jahren einen Fonds haben, der Gold mit Bitcoin sehr erfolgreich kombiniert. Mhm. Ja. Sie wissen nicht, dass wir seit 2016 im Goldreport über Bitcoin schreiben, sehr positiv, ja.
Vor allem, dass die ganzen strukturellen Dinge, über die wir heute sprechen,
ja, genau, ja. Weltwährung. Wie gesagt, es ist eine Ableitung.
Ja. Genau, ja, ja.
Es gibt so wie, keine Ahnung, wenn du eine Krankheit hast, ja, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten zu gesunden. Ja. Da gibt es natürlich traditionelle Medikamente, dann gibt es irgendwie eben die Gründe für die Krankheit quasi zu beenden, ja, also sich zum Rauchen aufzuhören beispielsweise. Dann gibt es irgendwie Homöopathie, ja, dann gibt es irgendwie so einen allgemeinen Ansatz. Also da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, ja, um mit Krankheiten sich auseinanderzusetzen und denen Herr zu werden. Und so sehe ich es auch im Endeffekt im Big Picture. Ja. Es gibt wahnsinnig viele Spielarten. Ich habe jetzt einmal bei einem Fest mit einem Oldtimer-Händler gesprochen, der mir einen wahnsinnig guten Case gemacht hat, ja, für irgendwelche neuen Elfer. Ja. Er sagt, schlägt jedes Private Equity Investment. Ja. Also ich würde es jetzt auch nicht, hast natürlich keine Liquidität, ja, und es ist nicht fungibel etc., aber Fakt ist, es gibt viele Spielarten, ja, auf diese systematischen Probleme eine Antwort zu finden. Aber um jetzt deine Frage zu beantworten, Nico, Bullmarkt, sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin, Gold ist jetzt nicht mehr Contrarian Asset, ja, das ist es nicht. Gold ist ja auch nicht spottbillig, ja, aber es ist so wie die Schweiz, ja, die Schweiz ist wahnsinnig verlässlich, man weiß, was man bekommt Qualität, ja, man bekommt Verlässlichkeit, man bekommt Rechtssicherheit, man bekommt Historie und deshalb muss es auch nicht günstig sein. Bei Bitcoin ist es eben, glaube ich, da, wie soll man sagen, dass die jüngsten Allzeithochs waren eigentlich die leisesten, die ich je miterlebt habe, wo eben so diese ganzen Lambo-Memes und all diese Dinge, die waren eigentlich, hat man noch nicht wirklich gesehen. Deshalb, und ich bin ja alter Charttechniker oder beschäftige mich sehr viel mit Märkten. Ich habe immer gesagt, Dow-Theorie, Charles Dow sagt immer, es gibt in jedem großen Säkulantrend gibt es 3 Phasen. Du hast die Akkumulationsphase. Das ist die Phase, wo wirklich nur hartgesottene Contrarians etwas kaufen. Ja. Also ins fallende Messer rein, in die Panik hineinkaufen. Ja. Yep. Das ist wirklich psychologisch wahnsinnig schwierig. Ja. Dann gibt es die 2. Phase, das ist die Public Participation Phase. Das ist da, wenn du dann auf der Cocktailparty bist, ja, und sagst, ja, ich habe jetzt Gold gekauft, ich habe Bitcoin gekauft, da ja, werden alle sagen, ja, das habe ich mir auch schon überlegt, ja, ich habe auch 1-2% im Portfolio, finde ich eine gute Sache. Das ist die Phase, wo die Analysten langsam neue Kursziele rausgeben. Also jetzt haben die Analysten bei Gold beispielsweise, die erwarten einen Seitwärtspreis, ja, und dann soll es fallen. Neue Produkte werden lanciert, ja, die Medien werden langsam ein bisschen zuversichtlicher, trauen sich auch einmal positiv über Gold oder Bitcoin zu schreiben. Das ist die längste Phase eines Bullmarktes. Ja. Und dann gibt es die Distributionsphase. Das ist die Mania-Phase. Ja. Mhm. Das ist die Phase auf der Cocktailparty, wo ich sage, Gold finde ich gut, sagen alle Silber. Junior Miner, ja, private Silber Junior Miner will ich kaufen, ja, wo sie sagen, Bitcoin ist mir zu langweilig, wie kann ich den maximalen Hebel haben, ja,
das ist welche dann, das ist,
Altcoins empfiehlst du, Nico, ja, welche Shitcoins,
ja,
wo der Preis natürlich auch parabolisch geht und wo die in der Akkumulationsphase gekauft haben, dann eben verkaufen, ja. Und ich glaube, wir sind jetzt irgendwo so in der 2. Halbzeit von dieser Public Participation Phase, das heißt, so diese Mania-Phase steht uns noch bevor,
ja.
Wobei man auch sagen muss, dieser der Gold- und der Bitcoin-Zyklus, die verlaufen jetzt nicht gleichmäßig. Ja.
Man muss auch dazu sagen, ganz wichtig ist, erwähne ich auch gerne, dass der Bitcoin-Preis ja in Gold gemessen hat zwar ein Allzeithoch erreicht, aber nur sehr knapp. Also wir sind quasi am Allzeithoch abgestoßen. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass du, wenn du quasi ein hartes Geld mit dem anderen harten Geld misst, einer vielleicht der Grund dafür, warum wir jetzt noch nicht diese Mania-Phase haben, die wir eindeutig nicht haben. Ich glaube übrigens, das ist meine persönliche Meinung, dass die Altcoins und Shitcoins jetzt endgültig auch abgelöst werden dann durch Bitcoin Treasury Companies und Bitcoin Stocks. Ja, also da gibt es dann, da kehrt dann das Geld auch zurück an die traditionellen Märkte, wo Bitcoin ja bereits auch residiert. Ja, und wir sind, was das zu sagen, du sagst, Gold ist kein Contrarian Asset mehr. Ich glaube, bis Bitcoin kein Contrarian Asset mehr ist, wird es noch lange dauern. Also, das ist jetzt nicht so, aber und zwar in den Medien und an den Märkten. Bei den Leuten ist es das schon lange nicht mehr. Also das weiß ich ja aus meinem, also ist es das schon, ja, ist es kein Contrarian Asset? Nein, weil du eben den Zugang hast und weil du deine persönliche, kennst du die Werbung von Audi, wie Audi in Amerika erfolgreich wurde? Jetzt sind wir schon viel zu lang geworden, aber jetzt erzähle ich dir das noch und dann Dings. Audi hatte lange Zeit in Amerika das Problem, dass Mercedes und BMW lange vorher da waren und dass die quasi den deutschen Luxusautomarkt in Amerika wirklich gut abgedeckt haben. Ja? Und sie haben immer versucht mitzuhalten und es hat nicht funktioniert, bis sie die Marketingstrategie geändert haben. Und dann haben sie einfach Audi immer dargestellt als das Auto, das der Sohn fährt. Und der Slogan war, it's not your dad's car. Mhm. Und genau das passiert, glaube ich, bei Gold und Bitcoin. Und meine persönliche Meinung auch, historisch betrachtet, ist, dass es einfach durch die Digitalisierung die Zeitline sowohl des Dollars als auch des ganzen Fiat-Systems in die Länge gezogen wurde und dass Bitcoin quasi eine Reaktion des Marktes darauf ist, dass das Gold alleine weder technisch noch oder von der Größe des Marktes her in der Lage ist, das alles aufzusaugen, was da jetzt hineinfließen muss, damit wir wieder auf eine Basis kommen. Und Bitcoin ist in der Lage, das wirklich global digital zu machen, auf eine Art und Weise, dass ich relativ bullish bin auch.
Gäbe es Bitcoin, wenn wir gesundes Geld gehabt hätten?
Lass uns das in der nächsten Folge klären, bevor wir jetzt noch einen Fass aufmachen, oder? Das ist jetzt der berühmte Cliffhanger, ja, in der nächsten Episode. Ronny und Nico philosophieren über die Frage, ob es Bitcoin in allen Timelines gibt oder nur in 90%. Mein Lieber, wo finden wir dich online, wo finden wir Incrementum, wo finden wir den Goldreport?
In goldwetrust.report ist quasi die Homepage für alles, was mit unseren Goldstudien zu tun hat. Man kann alles kostenfrei runterladen, auf Deutsch, Englisch, zum ersten Mal auch auf Japanisch heuer, auf Spanisch, Mandarin. Man kann alle alten Ausgaben sich anschauen. Also man kann auch sich anschauen, was Stöffeler und Walek 2013 beispielsweise geschrieben haben. Und unsere Lösungen für all diese Probleme, die wir haben, die findet man auf incrementum.li. Da gibt es eben unsere Investmentfonds, unser Wealth Management, also Vermögensverwaltung. Und ansonsten bin ich relativ aktiv auf Twitter oder auf X, ja, poste da ein bisschen Charts, ab und zu auch ein bisschen Musik und so meine Gedanken, die mich so beschäftigen.
Vielen Dank, lieber Ronny, bis zum nächsten Mal. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Nico. Vielen Dank.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.